Ja, guten Morgen zusammen. Ich muss noch kurz erklären, weil ich so mir erlaube, hier zwei Stühle zu besetzen und die Füße hochzulegen. Der Gerhard hat ja schon dafür gebetet, danke. Ich hatte eine Operation am Mittwoch, eine Knieoperation. Das hat da geklappt, nur die Narkose ging schief. Und ich habe da jetzt noch mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Also es war so Spinalanästhesie, bei der ein bisschen, ja, das nicht ganz gut geklappt hat. Also ich hatte bestialische Kopfschmerzen die erste Zeit, also richtig übel. Ich wäre am liebsten, ich wäre aus dem dritten Stock gesprungen, am liebsten. Das war abartig, war pervers, furchtbar. Ich wollte dann nachts noch in die Notaufnahme, aber ich hatte noch Restbestände von Opiaten. Die habe ich dann in der doppelten Dosis zu den anderen Schmerzmitteln zu reingenommen, noch drei Bier dazu getrunken und dann konnte ich 4 Stunden schlafen. Das war gut. Am nächsten Tag ging es dann genauso furchtbar weiter, war beim Arzt und die hat dann mit dem Anästhesisten gesprochen und so weiter. Also er hat wieder mal Glück, das habe ich übrigens immer, wenn er mal guckt auf diese Packungsbeilage und es gibt da bei den Sachen, wo nie vorkommen, die kriege ich immer, immer. Irgendwann gibt es dann eine separate Kategorie für mich dann, also selten, sehr selten, nur Holger Schmidt. Und sowas mit diesem Dings jetzt auch, deswegen bin ich nicht ganz auf der Höhe, weil ich noch Schmerzmittel nehmen muss und Koffeintabletten und solche Sachen, damit ich ärztlich verordnet, ich will das nicht, weil das wird mir richtig hibbelig. Deswegen bin ich nicht so ganz klar im Kopf, deswegen seht es mir bitte nach, wenn nicht alles so ist, wie es vielleicht sein sollte. Aber es wird deutlich besser, also ist jetzt auch schon besser geworden, heute ist jetzt wieder ein bisschen schlechter geworden, weil ich diese Koffeintabletten und so halbiert habe. Ja, also ihr könnt dafür beten, aber das Knie an sich, also das, was eigentlich operiert wurde, ist, macht wenig Probleme bis gar keine. Also ich habe eigentlich nur mit der Narkose noch zu kämpfen. Naja, 1. Johannes 5, ich habe hier irgendwo Fernbedienung. Ja, genau. Ah, jetzt habe ich so schöne Schriftarten dabei, jetzt sind die wieder hier nicht auf dem Rechner, ist egal. 1. Johannes 5, die Verse 14 bis 21, darum geht es heute. Und es ist der letzte Teil unserer Predigtreihe über den 1. Johannesbrief. Es ist sehr schön, dass wir das in letzter Zeit so machen können, dass wir immer auch Predigtreihen haben, wo wir ganze biblische Bücher am Stück behandeln. Ich finde, da lernt man echt immer richtig viel und man kann auch später mal, wenn man sich irgendwann mal damit beschäftigen will, das alles wieder rausholen, die ganzen aufgezeichneten Predigten, so sie aufgezeichnet sind, und hat eine gute Übersicht über ein ganzes biblisches Buch. 1. Johannes ist ja schon ein paar Mal angedeutet worden, die letzten Wochen, auch von den anderen Predigern, ist ein Brief, in dem es sehr viel um den Kampf gegen die Irrlehren der Gnosis geht. Eine Irrlehre, die mit vielen Lehren, die heute noch verbreitet sind, auch im Westen, und vielen Denkmustern, die heute auch in unserer Gesellschaft teilweise vorhanden sind, übereinstimmt. Also die Gnostik, die geht davon aus, also es ist keine einheitliche Irrlehre, und wir hatten es jetzt auch schon die letzten paar Mal ja öfters davon. Im Grunde geht es darum, dass es verschiedene Stufen von Göttern gibt, dass auch Jesus nicht wirklich Gott ist und dass auch Jahwe oder Gott Vater nicht wirklich Gott ist, sondern dass der so ein Untergott ist und dass Jesus so eine Art göttliches Wesen ist, aber dass der nicht wirklich ins Fleisch gekommen ist und so weiter. Und viele dieser grundsätzlichen Lehren der Gnosis finden wir in ganz vielen Weltanschauungen, die sich heute auch in Deutschland tummeln. Unter anderem stimmt die Gnosis auch in der These, dass Jesus nicht wirklich Gott, der ins Fleisch gekommen ist und am Kreuz zur Sühnung gestorben ist, auch mit Kernaussagen des Islam überein. Haben wir aber alles auch die letzten paar Male schon gehört, nur kurz das zur Erinnerung. Wir haben uns jetzt mit den letzten Versen aus 1. Johannes 5, Verse 14 bis 21 beschäftigen. Das ist der krönende Abschluss des 1. Johannesbriefs und da gibt es ein paar schwierige Sachen drin. Ich habe dann gedacht, ich habe ja selber die Aufteilung gemacht, warum habe ich mich gerade heute hier eingetragen? Letzten paar Male wäre bequemer gewesen, weil da sind ein paar Passagen drin, das sage ich gleich vorweg, auf die es keine zufriedenstellende Antwort heute geben wird. Aber lasst uns zuerst den Bibeltext lesen. Wer eigene Bibel dabei hat, kann das in der tun, ansonsten habe ich das auch hier angebeamt. Das sah wirklich daheim viel schöner aus, egal. 1. Johannes 5, ab Vers 14. Da schreibt der Apostel Johannes an die Empfänger, also an die Leser, die er wahrscheinlich gut kennt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Also es geht um Gott in diesem Vers eher. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ich habe da diese vier Punkte zu diesen Versen, weil es wird sehr dicht in wenigen Versen jetzt verschiedene Themen behandelt. Das erste ist die, das ist voll dumm, wenn ich die Fernbedienung dahin halte, weil dahinter ist ja nur die Leinwand, gell? Ihr merkt schon, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Da vorne ist der Computer, ja. Das erste, was wir hier sehen, ist Zuversicht im Gebet. Da sagt er, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Zuversicht ist ein großes Thema in diesem ersten Johannesbrief. Da findet man, man kann das Zuversicht auch übersetzen mit Freimütigkeit. Also Zuversicht ist ja, ich bin zuversichtlich, dass irgendwas gut ausgeht. Ich bin zuversichtlich, dass das so wird, wie ich mir das denke. Ich habe da eine gute Hoffnung drauf. Also das Gegenteil wäre, wenn man sich vor dem Ergebnis von irgendwas fürchtet, als wenn man zuversichtlich ist. Man kann das aber auch übersetzen mit Freimütigkeit, dass man freimütig zu Gott ist. Also nicht so schüchtern, wenn Kinder irgendwo sind und sie wissen nicht, darf ich da was nehmen oder sich ein bisschen genieren. Wenn man freimütig ist, heißt es, man kann einfach voll zugreifen, muss sich nicht genieren, muss nicht zurückhalten, sondern kann wirklich frei und offen da in die Vollen gehen. Wir haben Freimütigkeit und Zuversicht zu unserem Gott, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dass er uns hört. Ich glaube, dass die meisten Christen das gar nicht wirklich glauben. Aussagen wie diese findet man im Neuen Testament oft. Bittet und es wird euch gegeben. Das glauben wir nicht. Wir glauben das nicht. Die allermeisten glauben das nicht. Weil wir insgeheim denken, das klappt vielleicht schon, aber ich kann ja jetzt nicht bitten, dass da draußen dieser LKW umfällt und das passiert. Das funktioniert nicht. Das funktioniert gar nicht wirklich. Und dann bauen wir uns irgendwelche Sachen drumherum und sagen, das funktioniert nicht, weil ich habe da bestimmt irgendwo Sünde. Oder das funktioniert nicht, weil jetzt ist keine Zeit der Wunder mehr. Oder das funktioniert nicht, weil und so weiter und so fort. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Christen nicht wirklich glauben, dass das funktioniert. Diese Nummer mit diesen Beten und Gott macht es. Es steht aber ganz oft in der Bibel, ganz oft im Neuen Testament, steht, bittet und es wird euch gegeben. Wir haben die Zuversicht, wenn wir nach seinem Willen bitten, dann passiert es auch und so weiter. Und wir beten ja manchmal Sachen, wo wir in die Schrift gucken können und sagen können, okay, das, was ich da jetzt erbitte, das ist nach seinem Willen. Ist ganz offensichtlich sein Willen. Nehme an, ich bete für die Errettung meiner Eltern, weil die nicht bekehrt sind, weil sie Jesus nicht kennen. Ich bete für die Errettung meiner Eltern. Damit bin ich im Willen Jesu. Ich bete das, was Jesus auch will. Ich bete ganz offensichtlich was, was in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist, in Übereinstimmung mit der Schrift ist. Und es tut sich vielleicht nichts. Woran liegt es dann? Dies ist die Zuversicht, die wir haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, und jetzt kommt es noch härter, um was irgend wir bitten, was irgend wir bitten heißt, was auch immer wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Das ist jetzt ein bisschen im Kreis rum. Könnte das so lesen, wir bitten das, was Gott will. Und wir wissen, dass das, was wir bitten, das ist, was wir bitten sollen. Aber das bedeutet, wir haben das eigentlich schon, um was wir bitten. Und ohnehin passiert ja der Wille Gottes in dieser Welt. Passiert oft auch nicht und die Menschen tun, was sie wollen, aber schlussendlich wird Gott seinen Plan durchziehen. Warum soll ich dann also beten? Weil die Sachen, die Gott tun will, die tut er ja sowieso, ob irgendjemand dafür betet oder nicht. Und die Sachen, die er nicht tun will, die wird er auch dann nicht tun, wenn ich ihn drum bitte, denn er hört mich ja nur, wenn ich nach seinem Willen bitte. Also was soll das Ganze? Ist es nur eine pädagogische Maßnahme oder ist es nur was, was Gott macht, damit wir überhaupt mit ihm reden? Oder warum überhaupt? Diese ganze Nummer hier, die funktioniert nur bei Leuten, die Gott wirklich kennen. Johannes schreibt in einer sehr väterlichen, fürsorglichen, liebevollen Art an diese Leute. Darum liebe ich, liebe denn seine Schriften so. Die sind so tief, man merkt richtig, der schreibt nicht irgendwo irgendjemand irgendwas, sondern der schreibt Menschen, die er von ganzem Herzen aufrichtig liebt. Der hat wirklich das Bedürfnis, dass die vorwärts kommen im Glauben, dass sie gestärkt werden in ihrer Zuversicht, dass sie näher zu Jesus kommen, dass sie sich ihrer Identität in Christus bewusst werden. Und in so einer engen, intimen Beziehung, wie Johannes sie zur Gemeinde hat, ist auch eine Beziehung, wie wir sie zu Gott haben sollen. Und in solchen Beziehungen funktioniert das mit diesem Bitten ganz anders. Wenn ich in einer geschäftsmäßigen Beziehung, also auf einer Arbeit, irgendwas von irgendjemand will, dann muss ich mich rechtfertigen, muss ich meinen Zweck darlegen, warum will ich das jetzt? Wenn ich jetzt auf der Arbeit irgendwas kaufen will, muss ich irgendjemand erklären, also ich nicht, ich kaufe das dann einfach, aber oft muss man dann irgendjemand erklären, warum kauft man das, was hat es für einen Zweck und rentiert sich das, macht es überhaupt Sinn und so weiter. Man muss sich geschäftsmäßig verhalten. In einer Ehe zum Beispiel, in einer ganz intimen Beziehung, ist es was ganz anderes, wenn man da was von jemand anders bittet. Wenn ich meine Frau um irgendwas bitte, was ich brauche oder was ich will, dann muss ich mich nicht vor ihr rechtfertigen. Und weil ich weiß, dass sie will, dass es mir gut geht, kann ich auch darauf vertrauen, dass sie mir das geben wird. Natürlich wird sie mir nichts geben, was irgendwie absolut schädlich ist, auch wenn ich vielleicht darum bitte. Aber wenn ich um etwas bitte, das ich brauche und wo ich weiß oder wo sie weiß, es ist gut für mich, dann wird sie mir das geben. Es besteht also eine Zuversicht bei dieser Bitte und diese Zuversicht gründet sich auf die Beziehung zwischen dem Bittenden und dem, der gibt. Und das ist der Schlüssel für dieses erhörende Gebet. Wenn wirklich unser Herz voll ist mit Liebe zu Christus und wir traurig sind über die Dinge, über die Christus traurig ist, wenn wir uns freuen über die Dinge, über die Christus sich freut, die Dinge wollen, die er will und ihn in diesem Geist und Denken bitten, weil unser Herz eins ist mit ihm, unser Wille eins ist mit seinem Willen, dann gibt es da drin Zuversicht. Und wir brauchen uns da dann nicht drum sorgen, wenn wir da um solche Sachen bitten, ah, mach das jetzt, mach das nicht. Er macht's, er wird's machen. Sieht oft anders aus, als wir denken, kommt später, als wir wollen. Aber er wird es erhören. Das steht hier. Das ist so. Wir wissen, dass er uns hört. Er hört uns. Und wenn wir Dinge in seinem Willen bitten, dann wird er seinen Willen in diesen Dingen tun. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns da befreien von jeglichen Zweifeln und von jeglichen verstandesmäßigen Abschätzungen bei dem, um was wir bitten, sondern dass wir wirklich innerhalb dieser Beziehung und innerhalb dieses Willens Gottes lernen, ihn zu bitten. Ich habe in meinem Leben ein paar Sachen erlebt, die komplett abnormal sind. Also wirklich komplett abnormal. Dinge, um die ich mal gebetet habe, die Jahre später auf eine komplett andere Art und Weise eingetroffen sind, wie ich es gedacht habe. Sachen, die in meinem Leben passiert sind. Umstände, die sich so geändert haben, wie ich es in meinem ganzen Leben mir nicht hätte ausdenken können. Also wirklich richtig krankes Zeug, also Sachen, wo man denkt, das passiert nie. Unfassbare Dinge. Und wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich mir manchmal das irgendwie aufgeschrieben. Manche Leute schreiben sich manche Sachen auf, wofür sie beten und können dann Jahre später da so einen Haken dran machen, dass das jetzt auf eine ganz andere Weise, wie sie dachten, sich erfüllt hat. Das mache ich nicht, ich bin da zu vergesslich. Schade eigentlich. Aber wir können diese Zuversicht haben als Kinder Gottes, im Willen Gottes betende Kinder Gottes.
dass er uns hört, sagt das Wort Gottes. Jetzt geht es hier weiter. Fürbitte für andere Christen. Wir hatten es vorhin von Fürbitte, aber hier geht es jetzt nicht um Fürbitte für Feinde, sondern um Fürbitte für Geschwister. Wenn man seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, dann soll man für die bitten. Und dann wird das Leben gegeben werden. Und jetzt kommt dieser ganz schwierige Abschnitt, an den ich mich lieber gedrückt hätte, mit dieser Sünde zum Tod. Das eine ist ja klar, wir beten für einen Bruder, für eine Schwester, wenn sie sündigen. Das ist übrigens auch das Erste, was man da machen sollte. Was ist die richtige Reaktion, wenn einer von euch sieht, dass jemand anders aus der Gemeinde, Geschwister, in Sünde leben oder Sünde tun oder irgendwas Falsches tun? Was ist da die richtige Reaktion? Zu den Ältesten gehen? Wenn jemand an uns selber schuldig wird, dann ist es eine neutestamentliche Ordnung, erstmal nicht zu den Ältesten der Gemeinde zu gehen, sondern das Ganze unter sich zu klären. Dann, wenn der vermeintlich Schuldige nicht hört, dann kann man sich noch welche dazu holen oder zu den Ältesten gehen und es dort klären. Aber erstmal sollte man das unter sich klären. Aber es gibt ja auch manchmal Sachen, wo ich sage, der ist ja an mir gar nicht schuldig worden, es geht mich eigentlich gar nichts an. Und man guckt dazu, wie sich ein anderer verrennt oder wie ein anderer in Sünde lebt und korrigiert ihn nicht und traut sich ihm auch nichts sagen, weil man sich vielleicht insgeheim denkt, wenn ich mich jetzt in den sein Privatleben einmische, dann macht es vielleicht auch jemand bei mir, dann kommt vielleicht auch jemand bei mir und tut mich auf meine liebgewonnenen Sünden hinweisen. Das Erste, was wir tun sollten, ist beten für den anderen. Wirklich für den Bruder oder die Schwester beten. Und das Krasse hier ist, dass uns Johannes sagt, wenn wir sowas tun, wenn wir da für den anderen beten, der wird bitten und er wird ihm das Leben geben. Die grammatische Form bei diesen, in diesen Sätzen hier, die ist jetzt so, dass es sowohl Gott sein kann, der dem, der gesündigt hat, das Leben gibt, als auch der, der bittet, kann es sein, der das Leben für den anderen gibt. Dadurch, dass er Gott bittet, dem anderen aus seiner Sünde zu helfen, gibt er ihm das Leben. Beide Auslegungen sind hier möglich und das ist das Wort Gottes, da ist nichts aus Zufall, das hat nicht irgendjemand hingeschlonzt und das kann man so oder so lesen und oh, vielleicht habe ich mich getäuscht, oh, hätte ich präziser aufschreiben sollen. Nein, das ist das verbal inspirierte Wort Gottes, hier steht alles so drin, wie Gott wollte, dass wir es heute lesen. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben. Das kann Gott sein oder der Bruder. Und da beides möglich ist, denke ich, dass auch beides so gemeint ist und dass Gott auch möchte, dass wir es beides so verstehen können. Wir können unseren Geschwistern das Leben geben, dadurch, dass wir im Gebet für sie einstehen. Gott kann unseren Geschwistern das Leben wiedergeben, dadurch, dass wir im Gebet für sie einstehen. Das Leben ist ja mehr als die bloße fleischliche Existenz. Das Leben heißt, dass man wieder aus der Fülle Gottes rauslebt, wieder mit der Kraft, mit der Dynamis Gottes leben kann, wieder in der Kraft des Heiligen Geistes durchs Leben gehen kann. Wenn wir mit Sünde befleckt sind und die Sünde uns blockiert, dann können wir keine geistliche Frucht bringen. Dann ist unser Leben nicht von der Kraft Gottes erfüllt. Dann leben wir halt so vor uns hin und verschwenden unsere Jahre, aber es passiert nichts und es geht nichts vorwärts. Und es ist ja kein Wunder, wenn wir selbst blockiert sind durch unsere Sünde. Wenn wir dann Buße tun und umkehren von unserer Sünde, dann kommen wir wieder rein in das Leben, das Gott für uns vorgesehen hat, in das Fahrwasser, das Gott für uns vorbereitet hat. In die Heiligung und in die Kraft Gottes, die dann aus uns raus auch wieder wirkt. Das ist das Leben, das uns dann wieder gegeben ist. Jetzt steht aber hier die Sünde zum Tod, für die soll man nicht bitten. Und es ist nicht erklärt. Es ist nicht erklärt, was die Sünde zum Tod ist und es gibt keine andere Stelle im Neuen Testament, die uns diese Stelle aufschließt. Über die Jahrtausende gab es verschiedenste offizielle und inoffizielle Meinungen und Auslegungen, was denn hier wohl gemeint ist. Man denkt vielleicht zunächst an die Sünde gegen den Heiligen Geist, die Jesus im Matthäus-Evangelium erwähnt, dass wenn jemand gegen den Geist Gottes sündigt, für den ist es aus, der ist verloren, fertig, aus, Ende. Oder wir denken an Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte, die auch den Heiligen Geist belogen haben, haben gesagt, hier, wir haben alle unsere Äcker verkauft, hier ist die ganze Kohle. Fragen die Apostel, ist das die ganze Kohle? Ja, das ist die ganze Kohle. War es in Wirklichkeit nicht. Also ihre Sünde war nicht, dass sie nicht genug gegeben hätten, sondern dass sie gelogen hatten. Und dann fallen sie der Reihe nach tot um. Erst der Mann, dann später die Frau. Ist das diese Sünde zum Tod? Oder So wie der namenlose Mensch im ersten Korintherbrief, der die Frau seines Vaters hat, also wo in der Gemeinde Unzucht, üble Unzucht, inzestiöse Verhältnisse sind schlimmer wie in der Welt, dem Paulus dem Tod überantwortet. Ist das sowas eine Sünde zum Tod? Man sagt, da braucht man gar nicht mehr beten, an dem muss man jetzt ein Exempel statuieren, Tod. Oder ist es das, was im Hebräerbrief, Hebräer 6, Hebräer 10 erwähnt wird, wo die erwähnt werden, die nachdem sie die Erkenntnis empfangen hatten, wieder abgefallen sind und für die es kein zweites Sühnopfer gibt. Jesus ist einmal gestorben, sie haben das gekostet, haben die Vergebung im Blut Jesu empfangen und sind danach wieder abgefallen. Da gibt es keine Umkehr mehr, damit ist aus, Ende, vorbei. Es gibt ein zu spät, übrigens im Neuen Testament. Es geht nicht immer so mit, ja, und ich kann wieder umkehren und ich kann wieder umkehren. Es gibt ein zu spät und es gibt ein ewiges Verlorensein, aus dem es keine Rückkehr mehr gibt. Wer den Sohn Gottes verwirft, wie es in Hebräer 6 und 10 steht. Ist es das, wo man sagt, da braucht man auch nicht mehr bitten, weil jetzt ist vorbei? Oder sind es die Leute, die im Galaterbrief erwähnt werden, die wieder angefangen hatten, jüdische Gesetze zu halten, mosaische Gesetze zu halten? Das ist der Tod, das ist zum Beispiel auch sowas. Das ist der absolute Tod, da ist es vorbei. Wenn jemand bekehrt ist, wirklich an Jesus Christus glaubt, wiedergeboren ist, einen Geist Gottes hat, das Blut Jesus seine Sünden abgewaschen hat und der dann anfängt, sagt, oh, vielleicht wäre es doch gut, wir tragen keine Kleider aus zweierlei Stoff, vielleicht wäre es doch gut, wir halten Speisegebote, die uns Mose gegeben hat, vielleicht wäre es doch gut, wir lassen uns beschneiden, man weiß ja nie, und dann sind wir auf jeden Fall beschnitten. Paulus sagt denen, für euch ist vorbei. Ihr seid aus der Gnade gefallen, für euch ist vorbei. Wenn ihr Christus verwerft, das eine einmalige Opfer, das eure Sünde gesühnt hat, dann ist es vorbei. Es gibt da kein zweites zurück mehr, es ist aus. Unwiederbringlich verloren. Denkt Johannes an die? Oder denkt er an die Gnostiker, von denen er ein paar Kapitel vorher sagt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nie von uns. Sonst wären sie bei uns geblieben. Die, die dann angefangen haben, Irrlehre über Jesus zu verbreiten, die gelehrt haben, man kann ja Unzucht treiben, ist ja egal, man kann hier mit jedem schlafen, das Ehe und so, alles nicht so wichtig, weil es ist alles fleischlich, aber wir sind jetzt geistlich. Unser Geist ist rein und wir können mit dem Körper machen, was wir wollen. Denkt er an die, der Johannes? Wir wissen es nicht. Und es gibt darauf auch keine Antwort. Johannes schreibt von dieser Sünde zum Tod, für die wir nicht bitten brauchen. Vielleicht merkt man das in so einer Situation. Vielleicht, falls irgendjemand diese Sünde zum Tod begangen hat, vielleicht merkt man das dann vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Alle Ausleger, die ich dazu konsultiert hatte, sind sich einig darüber, dass niemand weiß, was Johannes hier meint. Hat Gott einen Fehler gemacht? Hat er vergessen, uns das mitzuteilen? Wollte Johannes vielleicht noch schreiben, ach so, ja, die Sünde zum Tod übrigens, vierter Johannesbrief, da wollte ich das erwähnen, aber verloren. Nein, es hat seinen Grund, warum das hier nicht steht. Alles in der Schrift hat seinen Grund. Und es hat einen Grund, warum das hier nicht steht. Wenn der Herr uns sagen wollte, ach so, bei dieser einen Sache, da betet nicht für eure Geschwister, dann hätte er uns das hier reingeschrieben. So bleibt uns nur übrig, wenn wir unsere Geschwister sündigen sehen, in Sünde leben sehen, dass wir das tun, was hier steht, für sie beten und hoffen, dass der Herr sie zurückführt. Und jetzt geht es weiter mit etwas Erbaulicherem. Dreifache Gewissheit. Jetzt kommt dreimal danach, wir wissen, wir wissen, wir wissen. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und das ist der erste Satz natürlich schon wieder wegen, puh. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Was ist los mit diesem Johannes? Der Brief geht ja los damit, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und das schreibt dann die gleichen Leute, so betrügen wir uns selbst. Und jetzt schreibt er, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Ja, was jetzt? In Kapitel 3 schreibt er auch, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Und dann schreibt er die ganze Zeit davon, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht. Also nicht irgendjemand Fremdes, sondern seinen Bruder. Also kann man doch Sünde tun. Ja, was will er denn jetzt? Das ist nicht ganz so einfach. Wir hatten es ja gerade von all den Sünden, die offensichtlich Brüder betreffen. Also gibt es offensichtlich Sünden unter bekehrten, wiedergeborenen Christen, für die wir ja beten sollen. Aber er sagt, wir wissen, dass die, die aus Gott geboren sind, nicht sündigen. Johannes spricht hier manchmal von Dingen, die uns im Dunkel zu liegen scheinen. Und man denkt manchmal, vielleicht von was redet er? Redet er von irgendwas, wo ich noch nichts davon weiß? Hat er irgendeine tiefe Spezialerkenntnis, die man als Leser 2000 Jahre später gar nicht verstehen kann und das verstanden vielleicht nur die, an die er ursprünglich diesen Brief gerichtet hat? Ich denke nicht. Johannes spricht sehr viel von Licht, Gewissheit, von Wissen, also von Dingen, die klar und offen sind. In seinem Brief geht es nicht darum, irgendwas dunkel, geheimnisvolles anzudeuten und dann wieder wegzutauchen, sondern es geht um Licht, um Gewissheit, um Zuversicht, um Dinge, die klar sind. So auch hier. Es ist überhaupt nichts Widersprüchliches an dem, was Johannes in diesem Brief schreibt, sondern dieser Brief bildet ab, wie es in Wirklichkeit ist, wie es in unserem Alltag, wie es in unserem Leben aussieht, geistlich und weltlich. Es ist ein Leben voller Ambivalenz, das heißt Zwiespältigkeit, Zerrissenheit. Wir wissen, wir sind Heilige in Christus Jesus. Wir sind wiedergeboren, wir sind reingemacht. Wir wissen, jeder von uns, der hier sitzt und der an Jesus glaubt, weiß, das Blut Jesu Christi hat mich ein für alle Mal von meiner Sünde reingewaschen. Wenn ich jetzt sterbe, zack, Stecker raus, dann stehe ich vor Gott und ich werde da reingelassen und ich werde die ewige Herrlichkeit mit Gott verbringen. Warum? Weil das Blut Jesu Christi genügt. Es genügt für meine Schuld, es genügt für meine Sünde. Da brauche ich überhaupt nichts. Ich weiß, wie unvollkommen ich bin, völlig egal. Das Blut Jesu Christi hat mich reingewaschen. Und dann gehe ich raus und bin blöd zu meiner Frau. Und dann gehe ich raus und bin blöd zu irgendeinem Kollegen oder zu sonst irgendjemand. Tu offensichtlich Sünde. Ja, was denn jetzt? Bin ich jetzt reingewaschen oder bin ich Sünder? Und das weiß auch Johannes, wie es da ist. Er weiß um die Identität in Christus, um die Stellung vor Gott, um unser Reingewaschensein vor dem Vater durch das Blut des Sohnes. Und er weiß um unsere Schwächen, um unsere Fehler. Er weiß darum, dass wir in diesem fleischlichen Leib hier stecken, in dieser fleischlich bösen Welt um uns herum und dass wir da Sünde tun. Und hier wird der Begriff der Sünde und des Sündetuns auch mit verschiedenen Worten beschrieben. Und man muss unterscheiden zwischen den Sünden, die wir tun und was uns missfällt und worüber wir zerknirscht sind, und dem, wenn Menschen frei raus sündigen. Und das sind die, mit denen er hier konfrontiert war. Johannes war konfrontiert, darum am Anfang nochmal diese Erklärung zur Gnosis, mit diesen Gnostikern, die gesagt haben, das ist egal, was wir im Fleisch machen, es ist egal, wir sind doch jetzt Geist und das alles Fleisch ist doch ganz egal, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und gegen diese Dinge redet er an. Wer mutwillig sündigt, wer zur Sünde sagt, jawohl, das ist prima. Es ist prima, dass ich mir eine andere Frau suche und mit der ins Bett hüpfe. Es ist prima, dass ich dem Geld nachjag und es ist prima, wie ich zu den Menschen bin und mit meinem verdorbenen Charakter. Der kann kein Bruder sein. So jemand kann, ist offensichtlich nicht wiedergeboren, ist offensichtlich nicht bekehrt, hat offensichtlich keine Buße erlebt, hat offensichtlich nicht das neue Leben geschmeckt. Das Verhältnis zur Sünde zwischen dem Christen und der Sünde muss immer ein angewidertes sein. Dass ich tue, was ich nicht will. Wenn die Sünde einwilligt und eins mit ihr wird und sie gutheißt und sich selbst rechtfertigt, der kann kein Bruder sein. Und in dem Sinn spricht Johannes hier davon, dass wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind und dass der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Nicht in der Sünde lebt, nicht in der Sünde verharrt, die Sünde nicht liebkost, sondern sie hasst. Das wissen wir. Und dann sagt er hier noch, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen oder im Bösen. Das heißt, diese ganze Welt hier wird von bösen Mächten beherrscht. Der Kosmos wird von dem Gott dieser Welt, dem Teufel, beherrscht. Und wir sind da mittendrin. Und das ist nicht so leicht, nicht so einfach. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen und da ist es oft dreckig. Also nicht so dreckig wie in der Stadt. Also es ist eine ganz andere Art von Dreck, wenn man draußen in der Natur ist, mit seinen Händen auf dem Acker arbeitet, Steine liest oder die Schweine ausmistet oder kastriert oder sonst was. Das ist alles Dreck, Schweiß, Blut. Alles nicht so schön, aber das ist ein ganz anderer Dreck wie der Dreck in der Stadt, wenn man, also weil manche von euch wissen ja, dass ich da ein bisschen empfindlich bin, also ich könnte keinen Türgriff anlangen in irgendeinem öffentlichen Gebäude. Ich war noch nie in meinem Leben auf irgendeiner öffentlichen Toilette. Und der absolute Oberhorror ist für mich öffentliche Verkehrsmittel. Wenn ich öffentliche Verkehrsmittel fahren musste, gehe ich heim, drehe meine Klamotte auf links und wasche sie mit Desinfektionsmittel. Ich kann damit nicht, mich macht das kaputt. Womit ich aber überhaupt kein Problem habe, ist so richtiger Dreck. Also, wie gesagt, Tiere ausmiste, dieser ganze Dreck auf dem Land, Acker und so weiter. Das macht einem alles nichts aus. Aber wenn dann irgendwann Feierabend ist oder es ist Samstagabend, man duscht sich, zieht schöne Klamotte an, ist fertig und muss sich dann wieder dreckig machen, das ist nicht schön. Mein Vater hat mal bei uns zusammen mit meinem Bruder und meiner Mutter Zimmer gestrichen. Wir waren im Urlaub und die haben aus irgendeinem Grund sonntags, hätte ich nicht gemacht, sonntags bei uns ein Zimmer gestrichen. Und mein Vater hatte ein neues Hemd an. Und damit es nicht dreckig wird, hat er das vor dem Streich herausgezogen, legt es auf die Seite und streicht halt dieses Zimmer im Unterhemd. Mein Bruder hilft auch mit. Mein Bruder hat dann irgendeinen Lapper gebraucht, um den Pinsel auszuputzen. Hat dann den Lapper gefunden, hat den Pinsel ausgeputzt. Und ich wäre zu gern dabei gewesen, als mein Vater dann sein neues Hemd wieder anziehen wollte. Das viel dreckiger wurde ist, als es gewesen wäre, wenn er es angelassen hätte zum Streichen. Das war dann, also das ist dann direkt in die Lumpensammlung übergegangen. Das war dann kaputt. Dann ist es so, dass auf dem Hof meiner Eltern, mein Vater tut alles, ich habe das erklärt, dass man immer alles schmieren muss. Man muss immer alles fetten und schmieren. Fetten und schmieren ist absolut, das mache ich ja bis heute an einer Sache, nicht so stark wie mein Vater, aber alles wird immer gefettet und geschmiert. Und da kommt es mal vor, wenn ich dann sonntags bei denen bin und das ist bei uns ein geflügeltes Wort in der Familie, dass alles voller Schmier ist, weil ich das angeblich immer behaupten würde. Weil so oft war, ich komme, der Vater zeigt mir irgendwas, ich drehe mich rum und denke mir, wo kommt denn jetzt dieser fette Schmierfett-Ding an meinem Hemd her? Jedes Mal, und das ist, wie gesagt, das ist schon zum Running Gag in der Familie geworden. Dreck an sich macht man nichts aus, habe ich gesagt am Anfang. Aber es gibt ja Situationen, da will man nicht dreckig werden. Wenn man jetzt seine Sonntagsklamotte anhat und bekommt dann hier so einen Schmierfettfleck hin. Wenn man jetzt sich nach der ganzen getanen, harten Arbeit geduscht hat, sauber ist, rein ist und muss dann noch kurz unter irgendein Auto krabbeln, weil irgendwo Öl rauskommt oder sonst irgendwas. Das sind Dinge, die will man nicht. Und das beschreibt den Zustand, den wir Christen in dieser Welt haben. Reingewaschen, fertig von allem, geduscht, frisch angezogen, weiße Kleider. Und da will man sich nicht mehr dreckig machen. Da ist man jetzt in einem Zustand, wo man sagt, ja, okay, vorher war das in Ordnung, dreckig zu sein. Aber jetzt bin ich in diesem Sonntagsmode, jetzt will ich nicht mehr dreckig werden. Ich bin jetzt sauber, frisch und so will ich bleiben. Und will mich nicht beflecken und will nicht wieder schmutzig werden. Aber die ganze Welt um uns herum ist im Böse. Die Welt um uns herum, das ist wie wenn ich jetzt hier in diesem Outfit bei meinen Eltern durch den Hof schleichen würde. Ich werde hinterher nicht mehr so aussehen. Und so ist es mit uns in dieser Welt. Wir beflecken uns, weil diese ganze Welt um uns herum im Bösen ist. Johannes weiß es und stellt es hier ganz nüchtern fest. Wir werden es nicht schaffen, sündlos ins Grab zu steigen. Wir werden sündigen jeden einzelnen Tag, an dem wir wieder aufwachen, bis ganz zum Schluss. Aber da gilt für uns das, was am Anfang vom Johannesbrief stand. Umkehr, die Sünde bekennen vor Gott, nicht darin leben, sondern sie vor ihn bringen, Vergebung empfangen und weiter geht's. Denn wir haben diese wunderbare Gewissheit, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und er ist gekommen, um uns die Sünde zu vergeben. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Simon, weißt du, dass der Sohn Gottes gekommen ist? Super, der Simon weiß das. Und uns Verständnis gegeben. Thomas, würdest du sagen, du weißt es, er hat uns Verständnis gegeben. Ja, wir wissen das. Wenn wir an Jesus glauben, wir wissen das. Das ist nicht was, was wir schätzen. Ja, ich hoffe, ich denke mal, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Nein, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Das ist Gott, der Vater. Den konnte vorher keiner erkennen. In Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Deshalb gehen auch alle anderen Religionen, nochmal die Empfehlung zu diesem Seminar mit Martin Campus am 5. und 6. Oktober, deshalb gehen auch alle anderen Religionen und Weltanschauungen in die Irre. Deshalb gehen heute auch die Juden in die Irre. Deshalb gehen auf jeden Fall alle Muslime in die Irre, weil die Erkenntnis Gottes, des Vaters, des Wahrhaftigen, nur in Christus Jesus ist. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der ist der Einzige, der ihn kennt, der Einzige, der ihn uns kundgemacht hat. Und jetzt kommen wir, wie wir hier sind, ganz normale Leute, Angestellte, Arbeiter, Rentner, Kinder, ganz normale Leute, keine Doktoren, ja, ein paar schon, aber nur Medizin. Normale Leute, und die sagen, hey, ich weiß es. Ihr seid alle falsch, aber ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß genau Bescheid über die Sache mit Gott. Ihr täuscht euch alle. Milliarden von Leuten, ihr täuscht euch alle. Aber ich weiß es, wie es wirklich ist. Ich kenne den Gott wirklich. Ich weiß, wie Gott wirklich ist. Ich habe Gott wirklich erfahren. Ihr täuscht euch alle und ich habe Gott wirklich erfahren. Klingt es nicht brutal arrogant? Es ist einfach die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit mit der Lüge zusammentrifft, dann kann das schon mal sein, dass das auf den ersten Blick arrogant klingt. Aber wenn es einfach so ist, ich diskutiere ja auch nicht mit meinen Kindern, ob die Herdplatte heiß ist, ob man da jetzt drauf langt. Wenn ich sage, die ist heiß, ihr verbrennt euch da. Und die Kinder sagen, ja, woher willst du wissen, dass die wirklich heiß ist? Finde ich jetzt eine ganz schön anmaßende Aussage hier, dass die Herdplatte heiß ist. Vielleicht ist sie deinem Empfinden nach heiß. Vielleicht finde ich sie ja gar nicht so heiß. Überhaupt, was ist denn heiß? Manche Dinge sind einfach so, und die Bibel sagt uns ganz deutlich, Erkenntnis Gottes gibt es nur durch Jesus Christus, und jeder Versuch, Gott zu nahen ohne Jesus, ohne den Sohn, gibt es den Vater nicht. Lasst euch da niemals von jemand irre machen. Lasst euch da eine zurückdrängen. Seid mutig, seid frech, seid frei da drin. Ja, nur durch Jesus Christus. Ja, das, was ich da sage, ist die Wahrheit und alles andere gelogen. Manche tun sich vielleicht schwer mit solchen absoluten Aussagen, aber es hilft niemandem, niemandem, wenn man da Abstriche macht und sagt, ja, natürlich könnte es auch sein, dass ich mich wenig täusche, vielleicht geht es mit diesem Buddha auch, oder Mohammed war ja vielleicht da nicht ganz so verkehrt. Ja, ja, wird schon passen. Das hilft niemandem. Allein durch Jesus Christus geht es zum Vater. Jetzt das Letzte. Dann sind wir am Schluss angekommen. Die letzten Verse von diesem Text. Wir sind in dem Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das erinnert an Johannes 17, Vers 3, als Jesus in dem hohepriesterlichen Gebet sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Den allein wahren Gott. Und das ist jetzt eine dieser Stellen, die von der Dreieinheit Gottes spricht und von der Gottheit Jesu Christi. Es gibt sehr viele Angriffe auf die Dreieinigkeit, gerade heute, wenn man viele Diskussionen mitverfolgt, im Internet oder im echten Leben, wenn ihr mit Leuten diskutiert, ich empfehle euch das wirklich, diskutiert mit den Leuten, sprecht mit den Leuten, redet mit den Leuten, seid offensiv in eurem Glauben. Dann kommt dieses Thema Dreieinigkeit oft zur Sprache. Gerade mit Muslimen. Wo sagt denn euer Jesus, dass er Gott ist? Ihr sagt, Jesus ist Gott, aber Jesus ist doch gestorben. Kann Gott sterben? Na, Gott kann doch nicht sterben, oder? Wie kann dann Jesus sterben? Oder ist Jesus gar nicht Gott? Und lauter solche Diskussionen. Beschäftigt euch mit der Bibel und beschäftigt, und das ist wirklich wichtig, beschäftigt euch damit, dass die Schrift davon zeugt, Jesus Christus ist Gott. Jesus ist der Herr aus dem alten Bund, Jahwe. Der Name Gottes ist Jesus. Das ist der Name, in dem Gott sich uns offenbart. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden, Apostelgeschichte 4. Dass Jesus nicht Gott ist, ist die Existenzgrundlage des Islam. In der frühen Kirche gab es schon ganz bald Strömung der Arianer und viele anderen, die Dreieinigkeit abgelehnt haben. Da gab es dann Unitarier, Antitrinitarier, unfassbar viele Strömungen, teilweise stärker als das Christentum, die Dreieinheit Gottes abgelehnt hatten, die Göttlichkeit Jesu abgestritten haben. Auch die Juden, die heute Jesus noch nicht als ihren Messias kennen, streiten das ab. Auch innerhalb des Judentums dieses Konzept, dass der Messias auch der Sohn Gottes ist, abgelehnt. In den jüdischen Schriften 100 vor bis 100 nach Christus findet man diese Zusatzbezeichnung, wie man sie in den Qumran-Texten finden, zum Messias, dass er der Sohn Gottes ist, nicht mehr ausgelöscht, weil sie es nicht ertragen können, die Dreieinheit Gottes. Auch innerhalb des Judentums die Diskussion über den Geist Gottes, Ruach HaKodesh, wird als Teil Gottes gesehen, um abzulehnen, dass er eine Person der Gottheit ist. Die Dreieinigkeit wird stark angegriffen seit 2000 Jahren. Und gerade heute wieder, nachdem sich das Christentum jetzt wieder in einer Gesellschaft sieht, in der es andere Religionen gibt, die das ablehnen. Das ist eine der Stellen, in der die Gottheit von Jesus bezeugt wird. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jetzt könnte einer sagen, ja Moment, das muss man doch so lesen. Dieser ist der wahrhaftige Gott, bezieht sich auf den Wahrhaftigen oben. Und in seinem Sohn, da geht es dann und das ewige Leben. Ich habe mich intensiv mit dem Text beschäftigt, also weder grammatisch noch sinnhaft gibt der Text so eine Umstellung her. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Und das ewige Leben bezieht sich auf den Sohn Jesus Christus aus dem Satz davor. Wenn man es noch genauer wissen will, in der anderen Schrift des Johannes, im Johannesevangelium, sehen wir in Johannes 1, Vers 1, schon im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und später ist Johannes, der das hier aufschreibt, dabei, als Thomas bei Jesus steht und sagt, ich glaube das nicht, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunde lege und Jesus kommt und sagt, komm und glaub. Und er legt seine Hände in seine Wunde und sagt, mein Herr, und mein Gott. Und es steht da als unwidersprochenes Zeugnis der Erkenntnis. Und es ist nicht nur unwidersprochen, sondern Jesus sagt, dass das Glaube ist. Alles andere ist kein Glaube. Der Glaube, dass Jesus nicht Gott ist, sondern nur Herr ist oder nur der Sohn Gottes ist, ist kein Glaube. Jesus sagt zu Thomas, weil du mich gesehen hast, darum hast du geglaubt. Selig die sind, die nicht sehen und doch glauben, also doch bekennen, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Das ist das Bekenntnis der echten Christen. Jesus Christus ist Gott. Und dann kommt der Abschlusssatz. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Der Johannes spricht in einem väterlichen Ton und da ist es verwunderlich, dass er das nicht noch viel öfter wiederholt, weil aus meiner Erfahrung als vierfacher Vater weiß ich, dass jeder Satz, den man mit Kinderkomma beginnt, zigfache Wiederholung bedarf, bis er sich durch die Ohren durchgekämpft hat. Und irgendwann in der Hirnrinde angekommen ist. Alles, was mit Kinder und dann einem Imperativ beginnt, bedarf der Wiederholung. Er sagt es aber hier nur einmal. Das sind manchmal die ganz schlimmen Sachen, die man nur einmal sagt. Ich kündige dann immer an, dass ich das jetzt nur einmal sage, damit die Leute wissen, wie dramatisch es ist. Aber das hört dann auch keiner. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und dann ist Ende. Das ist ganz untypisch. Paulus hält sich in seinen Briefen in der Regel an die ungeschriebenen Gesetze der antiken schriftlichen Kommunikation. Also man hat damals auch schon, wie leitet man Briefe ein, wie ist ein Brief Schluss. Johannes interessiert das alles gar nicht. Der kümmert sich dort nicht. Der fängt einfach an und hört einfach auf. Vermutlich auch, weil er ein viel intimeres Verhältnis zu denen hat, zu denen er schreibt. Aber man sieht es, wie er spricht, dass er Kinder. Da ist dieser Johannes, den die alle kennen, den sie respektieren, wie einen Vater, der ist jetzt irgendwann zwischen 90 und wahrscheinlich eher an die 100 Jahre alt, als er das schreibt. Spätesten Schriften im Neuen Testament. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wir können davon ausgehen, dass die das nicht leicht genommen haben, wenn Johannes sowas schreibt. Und da können wir jetzt innerlich sagen, ja okay, das war für damals, da gab es halt irgendwie Götzen. Da gab es Leute, die haben sich so ein Goldding irgendwo in den Schrank gestellt und das angebetet und auf die soll man aufpassen. Götzen gab es immer, Götzen gibt es auch bis heute. Heute haben die Götzen halt vielleicht 4 Räder oder 2 oder sehen ganz anders aus. Immaterielle Götzen, Urlaube, ein schönes Leben, dass es mir gut geht, dass ich alles so habe, wie ich es gern hätte. Karriere, Häuser, Geld oder irgendwelche andere Dinge. Alles kann zum Götzen werden und alles ist ein Götze, das in Konkurrenz zu diesem einen wahrhaftigen Gott und dem ewigen Leben steht. Alles, was einen Platz anstrebt, der Christus gehört in unseren Herzen, ist ein Götze. Alles kann ein Götze sein. Die Götzen sind nicht mehr so eindeutig wie damals, dass man sagen kann, hier so ein Götze sieht so und so aus, ist so 30 Zentimeter groß, hat man im Götzenshop gekauft und das ist ein Götzen. Heute sind sie viel vielschichtig und vielleicht immateriell, aber sie sind genauso da und die Warnung gilt uns genauso. Diese Abschlusswarnung, Kinder, hütet euch vor den Götzen, hütet euch davor, dass in eurem Herzen irgendetwas Raum findet, das in Konkurrenz zu Christus steht. Hütet euch davor, dass in eurem Herzen irgendetwas sich groß macht und auf einen Thron steigt und ihr nicht mehr Christus vor Augen habt. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Soll ich gleich noch den Segen machen, Simon? Dann sind wir sind ja schon am Ende. Dann seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen, nachher noch zu Kaffee und Gesprächen draußen. Und wem es möglich ist, den möchte ich bitten, dazu aufzustehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.